Eine grosse Menge Leute wartet gespannt. Sie stehen rechts und links vor der Strasse. Ihre Blicke wandern immer wieder zum einen Ende der Strasse. Aus den Lautsprechern tönt lustige Musik. Plötzlich ist es soweit. Da kommen sie um die Ecke. Schön angelegt sind sie. Sie haben die traditionelle Tracht an. Rote Weste mit silberglänzenden Knöpfen. Der Umzug hat angefangen. Doch das Highlight wird in der Mitte des ganzen Umzugs zu sehen sein. Das könnte irgendein Umzug sein. Doch der, der hier beschrieben ist, hat gerade kürzlich, am letzten Septemberwochenende, in Tübingen, in Deutschland, stattgefunden. Während drei Tagen ist die Stadt erfüllt vom Festumzug, vom Märitstern, von Musik und allerlei lustigen Sachen. Es ist das traditionelle Herbst- und Weinfest. In vielen Weindörfern und auf vielen Weinhöfen können Besucher entspannt das eine oder andere Gläschen Wein geniessen und mit den Winzern ins Gespräch kommen. Bei uns in der Schweiz hat das Winzerfest ein bisschen früher stattgefunden, nämlich in Wöwe, im Herzen von den Weinbergen im Kanton Waadt. Fête des Vignerons 2019. Es war vom 18. Juli bis zum 11. August. Aber anders als in Deutschland findet das grosse Winzerfest bei uns in der Schweiz nicht jährlich statt, sondern nur einmal pro Generation. Das letzte Mal war das im 1999. Der Umzug ist also ein Umzug der Winzer. Und jetzt nähert sich das Highlight. Da kommen sie, die zwei Männer. Sie tragen etwas an einer langen Stange auf ihren Schultern. Einen vorne, einen hinten. Was könnte es echt sein? Was hängt echt an dieser langen Stange? Vielleicht hat es jemand von euch schon erraten. Oder hat es selber schon mal gesehen. Es ist die sogenannte Kalebstraube, die jetzt durch die Strasse gedreht wird. Sie ist so gross und so schwer, dass gerade zwei Männer diese Traube an einer Stange müssen tragen. Hey, was? Hat jemand von euch schon mal so eine grosse Traube gesehen? Nein, nein, es ist nicht nur eine Traube, sondern ganz viele Trauben sind zusammengebunden worden. So als sieht es jetzt aus, als wäre es eine grosse. Diese Kalebstraube ist bei den Umzügen der Weingärtner kaum wegzuteichen. In früheren Zeiten, das heisst um das Ende des 19. Jahrhunderts, hat man dann nach einem Umzug die Kalebstraube am Ende der Festtage verloset in Tübingen. Und da hat gesehen, da hat dreimal hintereinander die Kalebstraube gewonnen. Daraufhin hat man dem Gewinner nur noch Kaleb gesagt. Aber jetzt will man dem Namen Kalebstraube noch ein bisschen nachgehen. Woher kommt denn das Motiv von dieser überdimensionalen Trauben? Und wieso heisst sie Kaleb? Vor langer Zeit, es ist um das Jahr 1445 vor Christus, 12 Männer werden ausgeschickt, um das Land Kanaan zu erkunden. 12 Männer, geschickt von Mose, geschickt in das Land, das Gott ihnen versprochen hat. Das verheißene Land. Ich lese aus dem 4. Mose. Als Mose die Kundschafter losschickte, sagte er zu ihnen: Nehmt den Weg durch die Wüste Negev und geht ins Gebirge hinauf. Seht euch das Land an und die Menschen, die dort leben. Findet heraus, ob sie stark oder schwach sind, zahlreich oder wenig, ob sie in ungeschützten Siedlungen oder in befestigten Städten wohnen. Seht, ob das Land gut oder schlecht ist, fruchtbar oder karg, und ob es dort Bäume gibt. Habt keine Angst und bringt uns etwas von den Früchten mit, die dort wachsen. Zu der Jahreszeit reiften nämlich gerade die ersten Trauben. Die Männer brachen auf und erkundeten das Land Kanaan von der Wüste Zin im Süden bis zur Stadt Rehob im Norden. Zunächst durchquerten sie die Wüste Negev und erreichten Hebron. Dort lebten die Sippen Ahimai, Sheshai und Talmai vom Volk der Anakiter. Dann kamen die Kundschafter ins Eschkol-Tal. Dort pflückten sie Granatäpfel und Feigen. Sie schnitten dort eine Weinrebe ab, die so schwer war, dass zwei Männer sie an eine Stange tragen mussten. Darum nannte man dieses Tal später Eschkol, Traube. 40 Tage lang erkundeten die 12 Männer das Land. Dann kehrten sie zurück. Als die Kundschafter in Kadesh, in der Wüste Paran, eintrafen, berichteten sie Mose, Aaron und dem ganzen Volk, was sie gesehen hatten, und zeigten ihnen die Früchte aus Kanaan. Sie sprachen zu Mose: Wir sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt hast. Du hattest recht, dort gibt es sogar Milch und Honig im Überfluss. Sieh dir nur diese Früchte an. Das ist der Bericht aus dem 4. Mose 13, gelesen nach der Hoffnung für alle. Sieh dir nur diese Früchte an. Ja, und was für Früchte. Nach dieser Beschreibung muss die Traube, die da von zwei Kundschaftern an eine Stange gedreht wurde, wirklich so gross gewesen. Ein Traubenbund, dann zumal. Also nicht so wie in den heutigen Umzügen, wo man viele Traubenbünde zusammenbindet. Unvorstellbar. Aber denkt, wenn dann die 12 Männer nicht so etwas Aussergewöhnliches gesehen hätten, in Kanaan, so hätten sie diesem Tal nicht einen neuen Namen gegeben. Es waren nämlich die Kundschafter, die diesem Tal den neuen Namen gegeben haben. Eschkol, Traubental. Und unter ihnen der Kaleb und der Josua. Zwei klar denkende Männer. Ja, das ist der Beweis. Das Land, das vor ihnen liegt und Gott ihnen versprochen hat, ist ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Diese grosse Traube ist ein Sinnbild geworden für Fülle, für Leben, für Reichtum und Segen von Gott. Und in diesem Sinn tragen so die heutigen Winzer noch durch die Strassen die Fülle von Ernte. Ob sie da dafür auch Gott danken, das wollen wir hoffen. Und jetzt könnte man doch denken, dass das Volk gejubelt hat und voller Freude losgezogen ist in das Land mit den überdimensionalen Früchten. Doch dem war nicht so. Denkt, die 12 Männer haben eben auch noch anderes zu berichten gehabt. Und sie haben weiter erzählt. Allerdings leben mächtige Völker dort. und ihre Städte sind gewaltige Festungen. Wir haben Anakiter gesehen. Da machten die Israeliten Mose wieder Vorwürfe. Kaleb versuchte, sie zu beruhigen und rief: Wir sind stark genug, das Land zu erobern. Wir müssen nur losziehen und es in Besitz nehmen. Aber die anderen Kundschafter widersprachen: Gegen diese Völker können wir auf keinen Fall antreten. Sie sind viel stärker als wir. Und sie erzählten den Israeliten die schlimmsten Geschichten über ihre Reise. Wir haben das Land durchzogen. Wir wissen, wie es dort aussieht. Glaubt uns, dort herrschen Mord und Totschlag. Alle Menschen, die wir gesehen haben, sind groß und kräftig. Die Anakiter, die wir getroffen haben, sind Riesen. In deren Augen waren wir klein wie Heuschrecken. Und so haben wir uns auch gefühlt. Hoppla, das sind andere Worte, die Mose da vernimmt. Nicht nur die Früchte, der Ertrag ist gross in diesem Land, sondern auch die Feinde und die Hindernisse. Ja, auf was schaut man jetzt mehr? Soll man den Blick auf die überdimensionalen Früchte legen? Oder auf die Hindernisse, die einem in diesem verheißenen Land erwarten? 10 von diesen Männern haben den Blick auf die Anakiter gerichtet. Die Söhne Anaks, wie man sie genannt hat. Das müssen laut der Überlieferung der Heiligen Schrift Riesen sein. Und Archäologen konnten auch bestätigen, dass in dieser Gegend und in vielen anderen mehr zu dieser Zeit Riesen gelebt haben. Gegen die haben wir keine Chance. Wir gehen nicht. 2 von diesen 12 haben ihren Blick auf die wunderbaren und unvorstellbar grossen Früchte gerichtet. Der Kaleb oder Josua. Wir gehen. Habt ihr das Versprechen von Gott vergessen? Es ist nicht irgendein Land, sondern das verheißene Land. Dorthin hat uns Gott berufen. Er ruft, gehört es denn nicht? Allen voran hat der Kaleb als erstes diesen Mann entgegengekommen. Er hat als erstes seine Stimme erhoben. Er hat allen voran auf die Früchte geschaut. Und darum wissen wir heute noch von Kalebs Trauben. Die Frucht, die Fülle, Leben und Segen von Gott war in dieser Trauben gegenwärtig. Und das war im Kaleb der Beweis, dass sie diesen Schritt wagen sollen. Aber Zweifel und die Angst vom Volk war zu gross. Sie haben den Kaleb, den Josua und den Mose übertönt. Keinen Schritt wollten sie in das verheißene Land tun. Jetzt ist der Mose ganz traurig auf dem Boden gelegen, im heiligen Zelt vor Gott. Und hat gebetet. Ich lese es auf Berndeutsch. Herr, weil deine Liebe so gross ist, bitte ich dich, vergib dem Volk, wie du es auf dem ganzen Weg von Ägypten bis hierher immer wieder da hast. Da hat Gott geantwortet. Ich will dem Volk vergeben, weil du mich darum bittest. Aber ich sage dir, so wahr ich lebe und so wahr die ganze Welt einmal von meiner Herrlichkeit erfüllt wird sein, die Leute hier werden das Land nicht sehen, das ich ihren Vorfahren versprochen habe. Keiner von ihnen wird reinkommen. 10-mal haben sie mich jetzt schon herausgefordert. Obwohl sie meine Macht und die Wunder zu Ägypten und hier in der Wüste mit eigenen Augen haben gesehen, wollen sie nicht auf mich hören. Ganz anders dagegen mein Diener Kaleb. Er lässt sich nicht beirren und ist mir immer treu gefolgt. Darum werde ich ihn in das Land bringen, das er schon gesehen hat. Seine Nachkommen sollen es besitzen. Aber vorher werdet ihr alle in die Wüste zurückkehren. Schon morgen Morgen sollt ihr wieder in die Richtung vom Roten Meer aufbrechen. Verstehen wir, was hier passiert ist? So nach waren sie von diesem verheißenen Land, wo sie immer davon geträumt haben, darauf gelangt, Lieder darüber geschrieben, daran festgehalten, dass Gott ihnen das Land mal wird geben. Jetzt machen sie kehrt um, weg davon. Kann man da den Kopf schütteln? Und was ist mit uns? Wie entscheiden wir? Wer sich in heutiger Zeit zu eben dem Gott bekennt, Jesus Christus nachfolgt, steht heute genauso vor dem verheißenen Land. Denn auch wir sind gerufen zu kommen. Denn wie heute, gerufen in Gottes Reich. In ein Reich ohne Grenzen. In ein Reich, wo wir Söhne und Töchter Gottes dürfen heissen. Viele Christen auf der ganzen Welt haben den Ruf gehört, hören ihn heute, machen einen Schritt und bleiben dann stehen. Ein ganzes Land im übertragenen Sinn steht vor ihnen, steht vor uns. Das Leben mit dem lebendigen Gott, mit dem Gott, der keine Grenzen kennt. Mit dem Gott, der allmächtig ist, der keinen Raum und Zeit kennt. In diesem Land könnten wir und sollten wir alltag, Tag für Tag im Alltag leben und vorwärts gehen. Das Leben mit Gott und in Gottes Reich fängt nicht erst im Himmel an. Im Hier und Jetzt, es hat schon lange angefangen. Und Gott will mit uns Schritte gehen. In diesem verheißenen Land. Mit jedem Einzelnen. Mit seinen Gemeinden. Mit Dörfern. Mit Familien. Und sie in das Traubental führen. Eschkol. Mit den überdimensionalen Früchten. Das Leben mit dem lebendigen Gott ist aber nicht ohne Gefahren. Krankheit und Hindernisse. Ich glaube, wenn Gott uns mehr und mehr in das Leben mit dem einführt, werden wir beim Durchschreiten immer beides entdecken, solange wir auf dieser Erde sind. Ungewöhnlich grosse Früchte und ungewöhnlich grosse Feinde. Möglichkeiten, die unsere Vorstellung sprengen und Hindernisse, die unsere Kraft übersteigen. Eins ist dabei aber nicht zu vergessen, der folgende Unterschied. 10 Kundschafter zeigen auf die Umstände und deuten sie aufgrund von dem, was sie sich zutrauen. Kaleb und Josua zeigen auf die Umstände und deuten sie aufgrund von dem, was sie Gott zutrauen. 10 Kundschafter sagen, gegen diese Riesen sind wir Zwerge. Kaleb und Josua sagen, gegen Gott sind diese Riesen auch nur Zwerge. Und hier komme ich auf die Büroklammern der Taufe zurück. Wenn du mit Gott gehst in diesem verheißenen Land, heisst es nicht, dass du keine Probleme hast. Aber der Gott hebt dich. Bis zum Schluss, neben allen Feinden durch. Hebt er dich, weil du mit ihm verbunden bist, kommst du an den rechten Ort her. Fast 40 Jahre ist es gegangen, bis das Volk wieder vor dem verheißenen Land gestanden ist. Inzwischen schon in der nächsten Generation. Und dann endlich ist es soweit gewesen. Sie haben den Schritt gemacht und dürfen erleben, wie Gott sie geführt hat, durch alle Gefahren durch, zu den Früchten, die nur er uns geben kann. Amen. Wir hören den Chor, es ist ein köstlich Ding nach dem Psalm 92.